Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Hallo und ein herzliches Willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Wie schon in den letzten Sendungen geht es auch diesmal um einen Abschnitt aus dem Buch der Sprüche, das zur Weisheitsliteratur des Alten Testaments zählt. Während wir heute Weisheit oft als einen abstrakten oder fast philosophischen Begriff verstehen, ist die biblische Weisheitsliteratur darauf ausgerichtet, den Leser zu einem gottwohlgefälligen Lebensstil zu verhelfen. Weisheit im Alten Testament beinhaltet die Fähigkeit, in jeder Lebenslage Entscheidungen zu treffen, die Gott gefallen. Das Buch der Sprüche Salomos gehört zusammen mit einigen anderen Büchern zur Weisheitsliteratur des Alten Testaments. Anders als mancher es vielleicht erwarten würde, geht es jedoch eher um das praktische Leben, um das Handeln, als um theoretisches Wissen. Das Buch der Sprüche ist das Buch, mit welchem die jüdischen Kinder und Jugendlichen auf das praktische Leben im Alltag vorbereitet wurden. Und es gibt fast kein Thema des alltäglichen Lebens, welches in diesem Buch nicht angesprochen wird. Dabei werden nicht nur die positiven Verhaltensweisen und Eigenschaften beschrieben, sondern quasi als Abschreckung wird auch über die negativen Verhaltensweisen und Eigenschaften von Menschen gesprochen. Im Mittelpunkt dieser Sendung stehen aus Kapitel 6 die Verse 16 bis 24. Dort geht es zunächst um sieben Dinge, die Gott hasst. Sieben Dinge, die einen ruchlosen Menschen charakterisieren. Danach folgt eine Aufforderung, die Anweisungen oder Lehren der eigenen Eltern nicht zu vergessen. Schauen wir uns nun zunächst die Verse 16 bis 19 genauer an. Bevor ich diese Verse lese, möchte ich einige Vorbemerkungen machen. Manchen Leuten scheint es völlig unverständlich, dass Gott hassen kann. Sie sehen in ihm nur einen Gott der Liebe. Der Grund, warum das so ist, liegt darin, dass sie von einer falschen Argumentation ausgehen. Ihr Hauptverständnis ist, Gott ist Liebe. Und das stimmt ja auch. Die untergeordnete Sicht ist, dass Liebe das Gegenteil von Hass ist. Und auch dies ist wahr. Die Schlussfolgerung, die sie daraufhin ziehen, ist, dass Gott, da er ja Liebe ist, nicht hassen kann. Aber diese Schlussfolgerung ist falsch. Gott ist Liebe, aber er hasst das Böse. Wir können dieselbe Beobachtung in unseren menschlichen Beziehungen machen. Wenn wir Kinder haben, lieben wir sie im Normalfall über alles. Aber wenn unser kleines Kind vom Fieber geschüttelt und geplagt wird, dann hassen wir das Fieber. Wir lieben unsere Kinder, aber wenn ein aggressiver Hund über unseren Gartenzaun springt und mit fletschenden Zähnen auf unser kleines Kind losgeht, dann hassen wir in der Regel diesen Hund. Wenn wir unser Kind lieben, dann beginnen wir in dem Moment, wo er auf unser Kind losgeht, diesen Hund zu hassen. Solange wir in dieser Welt der Gegensätze leben, in einer Welt, in der die Sünde Einzug gehalten hat, werden wir die guten Dinge lieben und die schlechten Dinge hassen. Oder es gilt auch andersherum. Wer die Sünde liebt, wird die Gerechtigkeit hassen. Gott fordert uns in seinem Wort dazu auf, das Gute zu lieben und das Böse zu hassen. Im Buch des Predigers Salomo finden wir die Aussage: Lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Und in unserem Abschnitt im Buch der Sprüche geht es nun um sieben Dinge, die Gott hasst. Ich lese aus Kapitel 6 die Verse 16 bis 19. Diese sechs Dinge hasst der Herr, diese sieben sind ihm ein Greuel. Stolze Augen, falsche Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das arge Ränke schmiedet, Füße, die behende sind, Schaden zu tun, ein falscher Zeuge, der frech Lügen redet, und wer Hader zwischen Brüdern anrichtet. Diese Aussage gilt. Gott hasst diese sieben Dinge, und wir tun gut daran, wenn wir sie uns merken und genauso einen Hass auf diese Dinge entwickeln. Diese Bibelstelle ist auch nicht die erste in der Bibel, wo Gott deutlich macht, dass er Dinge hasst. Wenn wir in das 5. Buch Mose schauen, dann steht da, du sollst dir kein Steinmal aufrichten, denn das hasst der Herr, dein Gott. Gott hasst jede Art von Götzenbild und alles, was ihm seinen Platz in unseren Herzen streitig machen könnte. So macht es auch Psalm 45 deutlich. Du liebst Gerechtigkeit und hassest gottloses Treiben. Das eine ist die Folge des anderen. Liebe und Hass sind also nicht zwangsläufig ein Gegensatz, sondern teilweise bedingen sie einander. Wer die christliche Gemeinde liebt, hasst es, wenn jemand kommt, der Gemeinde zerstört. So ist es nicht verwunderlich, dass Gott in der Offenbarung, Kapitel 2, zur Gemeinde in Ephesus, Jahrhunderte später sagt, aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Anhand all dieser Stellen können wir erkennen, dass Gott liebt, aber dass er auch hasst. Liebe und Hass sind nicht zwangsläufig ein Gegensatz. Es gibt in der chinesischen, aber auch in der europäischen Küche manche Gerichte, wo süß und sauer zusammengehören. Eigentlich zwei Gegensätze, aber sie gehören manchmal in einem Gericht zusammen. Vielleicht hilft uns dieser Vergleich ein wenig zu verstehen, dass manche Dinge Gegensätze in sich vereinen oder sogar einander bedingen. So ist das mit Gott. Gott ist Liebe, aber ebenso kann er auch hassen. Diese Aussage ist in der Schrift häufig belegt. Schauen wir uns nun die eben gelesenen Verse einmal genauer an. Zunächst eine Feststellung. Die Zahl 7 steht in der Bibel nicht für Perfektion, sondern für Vollständigkeit oder Vollzähligkeit. Gott hat also einen vollständigen Hass auf diese Dinge, und sie entstammen alle der alten Natur des Menschen. Es sind Dinge, die die totale Verdorbenheit und den völligen Niedergang der Menschen offenbaren. Gott hat es aktenkundig gemacht, dass er diese Dinge hasst. Damit begegnet Gott der Vorstellung mancher Menschen, dass er wie ein seniler alter Mann sei, der zwar jammert und weint und leidet, aber nie etwas unternimmt. Ein Greis, der die Augen verschließt vor der Sünde dieser Welt und das Schlechte ganz einfach toleriert. Oder einfach aus dem Grund vergibt, weil er nicht die Standhaftigkeit hat, die Sünde zu bestrafen. Nein, Gott sagt, ich liebe. Aber er sagt auch, ich hasse. Schauen wir uns nun die Dinge an, die Gott so furchtbar schlimm findet und sogar hasst. Erstens, Gott hasst stolze Augen. Oder wie die Gute Nachricht Bibel übersetzt, überhebliche Augen. Mit diesem Ausdruck ist eine innere Einstellung gemeint, die sich selbst überbewertet und andere unterbewertet. Das ist Stolz. Es ist dieser kleine Gedanke im Herzen, dieser kleine Blick und dieses kleine abfällige Nicken mit dem Kopf, das ausdrückt, dass man selbst besser ist als jemand anderes. Gott sagt, ich hasse das. Dies ist die Nummer 1 auf seiner Liste. Er stellt dies sogar vor Mord und vor das Betrunkensein. Gott hasst die stolzen Augen. Er hasst es, wenn Menschen überheblich sind. Es ist befremdlich, dass jemand, der stolz ist, heutzutage einfach so in eine Gemeinde kommen kann und keiner irgendetwas gegen ihn sagen würde. Ist uns eigentlich noch bewusst, dass die erste offensichtliche Tat der Sünde im Himmel, die allererste Sünde, Stolz war? Und zwar hat Satan, der Sohn des Lichts, in seinem Herzen gesagt, »Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen.« Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Und er war auch derjenige, der im Garten Eden zu Adam und Eva kam und gesagt hat, ihr werdet sein wie Gott. Es war der Stolz, der Eva dazu gebracht hat, Gott ungehorsam zu sein und von der verbotenen Frucht zu essen. Es ist recht interessant, dass man hinter manchen psychischen Störungen oder psychosomatischen Krankheiten die Wurzel des Baumes erkennen kann, aus der diese Störungen entspringen. Diese Wurzel ist der Mangel, eine vollständige Persönlichkeit zu sein. Es ist das Verlangen, jemand Wichtiges zu sein. Das Verlangen, bestimmte Statussymbole zu besitzen, unabhängig von Gott zu sein. Es ist das Verlangen, selbst sein eigener Gott zu sein. Es macht das eigene kleine Ich zum Gott. Das ist auch der Grund, warum die Erlösung aus Werken die Menschen so sehr anspricht. Die Menschen ziehen es vor, sich selbst erretten zu wollen, nach dem Motto, ich verdiene mir meine Erlösung selbst. Ich schaffe das alleine und brauche dich, Gott, nicht. Und ich habe es schon gar nicht nötig, dass dein Sohn für mich stirbt. Wenn ich in deine Gegenwart trete, dann rutsch doch bitte ein wenig zur Seite, denn ich bin genauso gut wie du und möchte direkt neben dir sitzen. Eine solche Werksgerechtigkeit ist das Ergebnis einer psychisch kranken Menschheit. Gott widersteht den Stolzen, aber er nimmt Rücksicht auf die Demütigen. Er sagt in seinem Wort, dass er die Hochmütigen zu Fall bringen wird. Zu Hiob hat Gott gesagt, ja, schau alle Hochmütigen an und beuge sie und zertritt die Gottlosen in Grund und Boden. In den Seligpreisungen in der Bergpredigt sagte Herr Jesus, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Und David betet in den Psalmen, Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Auch für uns ist es wichtig, eine demütige innere Einstellung zu entwickeln und zu beten, O Gott, ich bin schwach, ich schaffe es nicht, aber du kannst es. Bei Jugendlichen kann man oft die Beobachtung machen, dass einzelne von ihnen, die durch ihr Äußeres für die anderen nicht so attraktiv wirken, dass sie alles tun, um von der Gruppe anerkannt zu werden. Jugendliche, die vielleicht nicht so klug sind wie die anderen oder nicht so hübsch aussehen, versuchen alles, um die Anerkennung der Gruppe zu gewinnen. Wenn ich dies beobachte, dann gibt es mir jedes Mal einen Stich durchs Herz und ich würde ihnen am liebsten sagen, du armer kleiner Tropf, was bist du doch für ein kleines, hilfsbedürftiges Menschenkind? Du hast es doch gar nicht nötig, so um die Gunst der anderen zu buhlen. Geh doch einfach zu Gott und sage ihm, wie es in dir aussieht. Sage ihm, dass du schwach bist und nichts vorzuweisen hast. Nur er kann deinen Mangel nach Anerkennung ausfüllen, nicht die anderen Menschen. Psychologisch gesehen übernehmen die Menschen all diese falschen Verhaltensweisen. Es ist dieses tiefe Loch im Menschen, keine heile oder vollständige Persönlichkeit zu sein, sondern innerlich von der Gunst der anderen abhängig zu sein. Es gibt dieses tiefe innere Bestreben, mit den Reichen und Schönen der Welt mitzuhalten und anerkannt zu werden. Wie viel besser wäre es, wenn wir mit David beten würden, Herr, mein Herz ist nicht hoffärtig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind. Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Wenn du zu Gott kommst und seine Erlösung erfährst, dann beginnt er damit, deine Persönlichkeit wiederherzustellen. Du wirst eine reale, vollwertige Persönlichkeit. Schauen wir einmal, was Gott uns durch Jesaja sagen lässt. Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist, und der erzittert vor meinem Wort. Wenn wir bereit sind, auf dieser Basis zu Gott zu kommen, wird Gott uns annehmen. Gott sieht auf die, die elend sind und einen zerbrochenen Geist haben, aber er widersteht den Stolzen. Kommen wir nun zu der zweiten Sünde auf der Liste der sieben Dinge, die Gott hasst. Gott hasst eine falsche Zunge, oder anders ausgedrückt, eine Zunge, die lügt. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass es in der Bibel viel mehr Stellen gibt, die vom Missbrauch der Zunge sprechen, als vom Missbrauch des Alkohols? Der Missbrauch der Zunge ist etwas, was allen Nationen und allen Völkern gemeinsam ist. Auch Beter haben damals schon die Erfahrung gemacht, dass die Menschen ihnen gegenüber nicht die Wahrheit sagen. In Psalm 116 klagen sie, ich sprach in meinem Zagen, alle Menschen sind Lügner. Und wenn wir uns das Leben von König David näher anschauen, dann können wir an vielen Stellen erkennen, dass Menschen nicht ehrlich zu ihm waren und dass er von vielen Menschen belogen wurde. Selbst innerhalb seiner eigenen Familie waren die Beziehungen von Lüge und Verleumdung geprägt. David und andere kannten das, was in diesem Satz ausgesprochen wird. Er ist in seinem Leben durch sehr schmerzliche Erfahrungen zu dieser Erkenntnis gekommen. Und ich muss leider sagen, dass auch ich dieser Aussage zustimme. Im Grunde sind alle Menschen Lügner. Ich habe erlebt, dass selbst zwischen Gemeindegliedern mündliche Absprachen nicht gehalten werden und das Vertrauen missbraucht wird. Leider ist die Zunge durch die Bekehrung nicht automatisch von Lüge befreit. Und so ist es hilfreich, wenn wir immer wieder mit den Worten von Psalm 120 beten: Herr, errette mich von den Lügenmäulern, von den falschen Zungen. Wenn wir von Menschen umgeben sind, die nicht ehrlich zu uns sind und in einem Umfeld leben müssen, wo Lüge und Betrug zum Tagesgeschäft gehören, dann ist es sehr tröstlich zu wissen, dass Gott anders ist. Gott wird sein Wort halten und er wird keine falschen Urteile sprechen. David drückt das aus, wenn er sagt: An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Gott ist ein Gott der Wahrheit. Gott ist ein Gott, der niemals die Wahrheit verdrehen wird. Wie wunderbar ist dies und was für ein Unterschied zu Menschen, die ihre Worte nicht einhalten und andere belügen. Schauen wir uns nun die dritte Sünde an, die Gott ausdrücklich hasst und die in unserem Bibeltext auf der Liste steht. Gott hasst Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Mörder ist sowohl bei Gott als auch bei den Menschen besonders verhasst und anstößig. Gott sagt, dass ein Mörder bestraft werden soll, weil er etwas genommen hat, was in Gottes Augen heilig ist, nämlich das menschliche Leben. Gott sagt im Alten Testament, dass das menschliche Leben sehr kostbar ist, und wenn einer dieses Leben auslöscht, dann hat er sein eigenes Leben dadurch verwirkt. Ich bin der Meinung, dass die heutige Gesetzgebung mit Mördern manchmal zu lasch umgeht. Das vierte, was Gott hasst, ist ein Herz, das arge Ränke schmiedet, also sündige Gedanken hat. Ich denke, dass jeder Mensch böse Gedanken hat. Jesus, der Sohn Gottes, sagt in Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Es ist nichts Gutes, was von Natur aus dem Herzen des Menschen kommt. Gott hat jedem Menschen die Fähigkeit gegeben, eigene Gedanken und eine eigene Vorstellungskraft zu entwickeln. Aber er hat uns unsere Vorstellungskraft und Fantasie nicht gegeben, um sie zum Bösen einzusetzen, um Menschen damit zu schaden, sondern er möchte, dass wir sie zu seinem Zweck gebrauchen. Unsere Fantasie und unsere Vorstellungskraft muss von ihm gereinigt und geheiligt werden, damit Gott sie gebrauchen kann. Ich möchte Sie bitten, sich einmal zu fragen: Haben Sie jemals das, was in Ihrem Herzen und in Ihren Gedanken ist, Gott als Schuld bekannt? Bekennen Sie Gott die Schuld, die in Ihrem Herzen ist? Es ist so wichtig, dass wir das tun. Wir alle brauchen diese Reinigung. Gott befasst sich hier in unserem Bibeltext mit der Anatomie des Bösen und der Ungerechtigkeit. Dies schließt die Augen, die Zunge, die Hände, das Herz und auch die Füße mit ein, wie wir als nächstes sehen werden. Die fünfte Sünde, die in der Auflistung im Buch der Sprüche, Kapitel 6 ab Vers 16 aufgeführt ist, das sind Füße, die behende sind, Schaden zu tun. Es gibt ein Sprichwort, das lautet: Das Herz bereitet den Weg, den die Füße gehen. Damit wird ausgedrückt, dass unser Herz der Ausgangspunkt ist für alle unsere Taten. Nach biblischem Verständnis ist das Herz nicht nur der Sitz unserer Gefühle, was heute oft unter Herz verstanden wird, sondern die Schaltzentrale unseres ganzen inneren Seins. Das heißt, es steht auch für unsere Gedanken und unseren Willen. Das Herz ist also der Sitz unseres Denkens, Fühlens und Tuns. Auch Jesaja beschreibt in Kapitel 59 den Zusammenhang zwischen den Gedanken und dem Weg, den man geht. Er sagt dort: Ihre Füße laufen zum Bösen und sie sind schnell dabei, unschuldig Blut zu vergießen. Ihre Gedanken sind Unheilsgedanken, auf ihren Wegen wohnt Verderben und Schaden. Böse Menschen benutzen ihre Füße dazu, um sich an Sünde zu beteiligen. Sie mischen sich überall ein und ihr Handeln richtet überall Schaden an. Das möchte Gott nicht. Er hasst es, wenn Menschen sich so verhalten. Und nun ein sechstes, was in unserem Bibeltext aufgezählt wird. Gott hasst falsche Zeugen, die freche Lügen reden. Es ist heute an der Tagesordnung, dass Leute nicht ehrlich sind und sogar einen Meineid schwören. Es scheint fast ein Kavaliersdelikt zu sein. Aber es ist etwas, was Gott hasst. Falsches Zeugnis zu geben, ist ein Verstoß gegen das neunte Gebot. Wenn eine Gesellschaft so weit ist, dass Menschen offiziell lügen, dann fällt sie auseinander. Egal, ob es sich um eine Regierungserklärung, eine Vertragsklausel, einen Richterspruch oder ein Versprechen am Traualtar handelt. Die Wahrheit kann nicht missachtet werden, ohne dass die Gesellschaft darunter leidet. Ein britischer Dichter hat einmal gesagt, Wahrheit ist das Fundament allen Wissens und der Grundstein einer jeden Gesellschaft. Wenn in einer Gesellschaft Lüge und Betrug auch von Seiten der Politik an der Tagesordnung sind, dann bröckelt das Fundament dieser Gesellschaft. Und es ist etwas, was Gott hasst. Die letzte der sieben Sünden, die Gott besonders hasst, ist, wer Hader zwischen Brüdern anrichtet. In den Psalmen heißt es, siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Gott möchte, dass Menschen in Frieden miteinander leben und besonders Geschwister. Auch in der siebten Seligpreisung in der Bergpredigt kommt dies zum Ausdruck. Jesus sagt, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Leider gibt es sehr viele Menschen auf der Welt, die Unfrieden säen. Zum einen gibt es da viele im Bereich der Politik, aber es gibt sie auch in unserer direkten Nachbarschaft. Und, man sollte es nicht glauben, sogar auch in unseren christlichen Gemeinden. Ich habe es erlebt, dass es kaum möglich ist, als Team gut miteinander zu arbeiten, wenn ein solcher Mensch dabei ist. Jede Sitzung ist mühsam und jede Entscheidung, die getroffen werden muss, ist langwierig und schwierig. Welch ein Segen ist es manchmal, wenn ein solcher Mensch aus dem Team ausscheidet. Vielleicht kennen Sie das aus eigener Erfahrung. Vielleicht leben Sie mit so einem Menschen sogar unter einem Dach. Und vielleicht sitzt er sogar gerade auf Ihrem Platz. Ich meine, vielleicht sind Sie selbst solch ein Mensch. Unfrieden zu stiften zwischen Familienmitgliedern oder zwischen Christen in der Gemeinde, das ist etwas, was Gott hasst. Gott liebt die friedfertigen Menschen. Die Liste mit den sieben Sünden, die im Sprüchebuch Kapitel 6 in den Versen 16 bis 19 wiedergegeben wird, ist wie ein Spiegel. Wir schauen hinein und versuchen uns herauszuwinden, denn wir sehen dort uns selbst. Ich möchte Sie von Herzen bitten, einen ausgiebigen Blick in diesen Spiegel des Wortes Gottes zu werfen. Schauen Sie nicht schnell wieder weg. Schauen Sie hin und erkennen Sie, wo diese sieben hier aufgezählten Dinge genau Sie beschreiben. Und nachdem Sie diesen Blick gewagt haben und erkannt haben, was Sie wirklich sind, gehen Sie zu Gott und bekennen Sie diese Dinge. Lassen Sie uns vor ihm ehrlich sein und ihn um Vergebung und Reinigung bitten. Nach dieser Liste der sieben Dinge, die Gott hasst, kommt ein Abschnitt, in dem der junge Mensch dazu aufgefordert wird, sich an die guten Ratschläge seiner Eltern zu halten. Es scheint fast, als schaffe der Schreiber des Sprüchebuches hier bewusst einen Gegensatz zwischen den gerade behandelten Sünden und einem Verhalten, das ohne diese Sünden auskommt. Ein guter Anfang ist, so macht er es hier deutlich, sich nach den guten und hilfreichen Ratschlägen seiner Eltern zu richten. In den Versen 20 bis 22 lesen wir: Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters und lass nicht fahren die Weisung deiner Mutter. binde sie dir aufs Herz alle Zeit und hänge sie um deinen Hals, dass sie dich geleiten, wenn du gehst, dass sie dich bewachen, wenn du dich legst, dass sie zu dir sprechen, wenn du aufwachst. Wenn ein junger Mensch wegen der Schule, der Ausbildung oder wegen des Studiums von zu Hause weggeht, dann möchte ihn diese Stelle daran erinnern, die Dinge, die ihm Vater und Mutter beigebracht haben, zu beherzigen. Das, was er zu Hause von seinen Eltern gelernt hat, ist sehr wichtig, und er soll es unter keinen Umständen vergessen. Denn, so heißt es weiter, denn das Gebot ist eine Leuchte und die Weisung ein Licht, und die Vermahnung ist der Weg des Lebens, auf dass du bewahrt werdest vor der Frau deines Nächsten, vor der glatten Zunge der Fremden. Der Gehorsam gegenüber den guten Ratschlägen der Eltern wird einem vor viel Schaden und unweisen Entscheidungen bewahren. Das war's mal wieder für den Augenblick. Durch die Bibel geht zu Ende. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Zuhören. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass das Wort Gottes Ihnen eine Leuchte und ein Licht auf Ihrem Lebensweg ist. Es lohnt sich, das ganze Leben nach Gottes Worten auszurichten. Gottes Segen sei mit Ihnen.